Also mein Name ist Giro Lindermann. Ich heiße Lindermann, weil ich den Namen meiner Frau angenommen habe. Ich sehe alles anders als Lindermann aus. Ich bin Schulbegleiter, also ich arbeite an der Schule und helfe ausländischer Kinder, um Deutsch zu lernen, obwohl mein eigener Deutsch gebrochen ist, aber Gott ist gut. Ich bin verheiratet, habe zwei wunderschöne Töchter. Meine Frau ist schwanger und in einem Monat bekommen wir unser drittes Baby, drittes Mädchen. Gott gibt den Überfluss. Kurze Frage am Anfang. Was ist eure Einschätzung so? Wie viel verfolgter Christen gibt es weltweit? Ungefähr.
Jetzt eine Zahl oder?
Ja.
Gerne also Prozent oder?
Wie viele Personen werden tagtäglich verfolgt?
1000
in
10 Millionen.
In 10 Millionen am Tag, im Jahr, im Monat, im. Okay. Also es gibt weltweit 1 Million Christverfolgung. Also jeden Tag wird 1 Million Christ verfolgt werden. 1 Million. Also im Jahr gibt es 365 bis 400 Millionen verfolgter Christen weltweit. Nur bei diesem Namen Jesus tragen. Sie haben nichts Falsches gemacht, sondern sie bekennen sich nur als Christen. 1 Million tagtäglich. Hier oben, wo es rot ist, das ist die meisten verfolgter Christen. Und das ist im Nahosten die meisten. Und hier in Ägypten befinden sich auf Platz 38. In Ägypten erkennt man uns sofort an unserem Namen. Also man fragt dich, wie heißt du? Du heißt Mina, Markus, Stephanus, Lukas. Man erkennt uns sofort, du bist der scheiße Christ. Du heißt Ahmad, Mohammed, Mustafa. Du bist der tolle Muslim. Man braucht dich gar nicht zu fragen, woran glaubst du? Man fragt dich einfach, wie heißt du? An der Schule wurde ich sehr, sehr oft von der Lehrer geschlagen und der Lehrer sagt, du bist ja Christ. Christen dürfen Alkohol trinken, aber du bist ein Kind. Kinder dürfen keinen Alkohol trinken. Und dann schlägt er mich deswegen. Obwohl wir in einem muslimischen Land wohnen, da gibt es keinen Alkohol. Vielleicht in Sharm el-Sheikh oder Hurghada gibt es Alkohol für die Touristen, aber die normalen Menschen kommen an gar keinen Alkohol. Oder meine Mitschüler haben immer zu mir gesagt, du stinkst. Ich gehe nach Hause und frage Mama, Mama, stink ich irgendwie? Mama sagt, was ist passiert? Und dann sagst du ihr, mein muslimischer Mitschüler sage, ich stinke, weil ich Christ bin und Christen essen Schweinefleisch. Und also meine Mitschüler haben mich immer ausgedacht und haben gesagt, du isst ja Christen dürfen Schweinefleisch essen. Und deswegen stinkst du, weil du wahrscheinlich Schweinefleisch gegessen hast. Obwohl wir immer noch in einem muslimischen Land wohnen, da gibt es kein Schweinefleisch. Also wenn wir Schweinefleisch kaufen wollen würden, gibt es einfach nicht. Versteht ihr die Logik dahinter? Da ist gar keine Logik, aber das ist der Logik. Hier in Deutschland, wenn man eine Kirche bauen möchte, braucht man Geld und Grundstück. In Ägypten gibt es 7 Voraussetzungen, damit man überhaupt eine Kirche bauen kann. Eine Kirche darf gar nicht nah an Straßenbahn, darf gar nicht nah an Zugverbindung, darf gar nicht nah an eine andere Kirche, darf gar nicht nah, vor allem darf gar nicht nah an eine andere Moschee. Und wenn die Muslime zum Beispiel wissen, okay, die Christen haben hier ein Grundstück gekauft, sie wollen eine Kirche bauen, was machen sie? Sie gegenüber von dem Grundstück bauen sie sofort, nehmen eine kleine Wohnung, machen daraus eine Moschee und dann ist es eine Moschee da, da können wir uns diese Idee abschminken lassen, können wir keine Kirche bauen. Das ist die Idee dahinter. Wenn ihr hier seht, da haben wir geschafft, hier wo das Kreuz ist, haben wir geschafft, eine Kirche zu bauen. Erstmal haben wir ein Haus gebaut und dann umgewandelt in eine Kirche. Das hat die Muslimen in der Umgebung gar nicht gut gefallen. Sie fanden das echt nicht schön von uns. Ja, was haben sie gemacht? Das ist hier, dieser große Gebäude, es ist ein Krankenhaus. Dann haben sie von diesem Krankenhaus ein 2 Meter breit und so lange Grundstück weggenommen von dem Krankenhaus und haben daraus eine Moschee gebaut. Seht ihr diese 2 große Türme von der Moschee, um zu sagen, okay, ihr habt es geschafft, eine Kirche zu bauen. Wir zeigen euch, wer an der Macht ist. Und dann haben sie auch tatsächlich gegenüber eine Moschee gebaut. Wir beten drin, Kirjalei Sohn, Gott erbarme dich über uns. Und sie rufen und sie von außen mit krasser lauter Sprüche, Allahu Akbar, es gibt keinen Allah, es gibt keinen Gott außer Allah, um zu zeigen, ihr seid die Minderheit. Wir sind in Ägypten 10% des Volkes, das bedeutet 10 Millionen Christen und 90 Millionen Muslime. Das ist hier meine Mutter, das ist meine Schwester, meine ältere Schwester, meine jüngere Schwester, das ist meine Mama. Und am Silvesterabend sind wir zur Kirche hingegangen. Wir fangen unser Gottesdienst so gegen 20 Uhr abend bis gegen 1 Uhr in der Nacht mit dem Gedanken, dass wir das neue Jahr mit Gott starten. Und am Silvesterabend, als wir in der Kirche noch drin waren, nach dem Gottesdienst kam keine Frau, vor allem auch keine christliche Frau, von der Kirche, die Kirche alleine verlassen und nach Hause gehen, sondern sie mussten sozusagen auf den Beschützer warten oder auf den Mann warten. Und vor der Kirche stand meine Mutter, meine Schwester, meine Tante und meine andere Schwester. Sie standen vor der Kirche und ich war noch drin in der Kirche, habe alle meine Freunde frohes neues Jahr gewünscht und so. Und als wir die Kirche, oder als ich noch drin in der Kirche war, habe ich auf einmal krasse Explosion gehört. Und ich konnte gar nicht ahnen, was das überhaupt ist. Eine Minute später sehe ich schon, eine Frau kommt rein von der Kirche, also kommt rein in der Kirche. Ihre Kleidung war voll mit Blut. Ihre Haare ist ein bisschen am Verbrennen am Ende. Und die Frau schreit ganz, ganz laut, meine Tochter brennt draußen, meine Tochter brennt draußen. Und dann haben die Security die Tür von der Kirche zugemacht und wir konnten, keiner konnte die Kirche verlassen oder keiner konnte reingehen. Und ich war in dieser Situation von 12:30 in der Nacht bis 4 Uhr und ich konnte gar nicht ahnen, was da draußen abgeht oder was ist los. Und die ganze Zeit war ich damit beschäftigt, meine Familie zu erreichen, Mama anzurufen, meine andere Schwester anzurufen. Und ich wusste gar nicht, wo sie sind. Und meine größte Hoffnung war, dass sie vielleicht irgendwie nach Hause gegangen wären oder so. Ich habe Papa angerufen. Ist Mama zu Hause? Nein. Ist Marina zu Hause? Ist Miri zu Hause? Ist jemand angekommen? Überhaupt nicht. Und um 4 Uhr durften wir von der Kirche, also hier gibt es das ist hier vor der Kirche, und neben der Kirche durften wir die Kirche verlassen und bin ich von der Kirche rausgegangen und habe gesehen, vor der Kirche ein Auto, das explodiert worden ist. Das Auto stand auf dem Kopf und ist sehr schön vor der Kirche ein Blut hochgesprungen. Und dieses Bild von Jesus hat hier oben vor der Tür gehangen und alles am Verbrennen und ich konnte gar nicht ahnen oder ich konnte gar nicht wissen, was da los ist. Die ganze Zeit war ich damit beschäftigt, meine Familie zu suchen und es sehr schon viele Krankenwagen kommen, nehmen die Verletzten und bringen sie zum Krankenhaus und ich war damit die ganze Zeit so beschäftigt, okay, zu welcher Krankenhäuser bringen jetzt die Leute? Und ich bin immer wieder zum Krankenhaus gefahren, um meine Familie zu suchen. Und ich dachte, okay, es ist schon 4 Uhr, sie sind nicht zu Hause, ich kann sie nicht erreichen. Wo sind sie dann die ganze Zeit? Und vor der Kirche habe ich gesehen, dass ein paar Leute auf, vor der Kirche liegen, aber ich habe mir gar nicht so traut, überhaupt hinzugehen oder zu gucken, wer das sein könnte. Meine größte Hoffnung war, sie sind vielleicht verletzt und sie sind im Krankenhaus. Und ich bin tatsächlich von Krankenhaus zu Krankenhaus gefahren, um meine Familie zu gucken. Und in einem Krankenhaus habe ich meine Schwester gefunden. Sie war extrem so schwer verletzt, dass ich sie am Anfang gar nicht erkannt habe. Also ich war damit zu beschäftigt, von Bett zu Bett hinzugehen und zu gucken, ist das meine Schwester, ist das nicht meine Schwester, ist das vielleicht meine Mama, und zu suchen nach der Verletzung. Man hat gesehen, oh, nee, es ist nicht meine Schwester, und wollte rausgehen. Dann habe ich auf dem Boden gesehen, ihre Jacke. Und ihre Jacke war, Silvesterabend ist richtig ein Fest. Und sie hatte eine extrem schöne Jacke gehabt. Und an ihrer Jacke habe ich gedacht, oh, das ist die Jacke von Karina. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und habe geguckt, okay, an ihrer Ohrringe habe ich sie erkannt, dass sie meine Schwester ist. Außer ihrer Ohrringe habe ich sie gar nicht erkannt. Und dann dachte ich, okay, das ist Marina, ist hier. Aber wo ist Mama? Wo ist meine andere Schwester? Wo ist Tante? Ich konnte niemanden finden. Und 3 Tage später von der Suchen, gibt es in Ägypten ein Institut, wo alle verstorbenen Menschen hinkommen. Und dann haben wir den Tipp bekommen, okay, wir finden eure Familie nicht, wir finden deine Mutter nicht. Geh mal hin und such da nach deiner Familie. Und tatsächlich bin ich hingegangen und habe festgestellt, dass tatsächlich meine Mutter ist im Anschlag gestorben, meine Schwester ist gestorben, meine Tante ist gestorben. Also ich bin tatsächlich an dem Abend zur Kirche mit 4 Personen hingegangen. Nachher bin ich alleine zurückgekommen. Ich war noch 19 Jahre alt und ich musste wortwörtlich mit den Ärzten meine Mutter und meine Schwester basteln. Also das war ein Anschlag und der Täter war so brutal, dass er nicht nur die Bombe in dem Auto reingebaut hat, sondern auch viel Metallstück und viel kleine Eisenstücke. Damit, dass wenn die Leute nicht an dem Bomber selber schlagen, leben sie höchster Wahrscheinlichkeit mit großer Verletzung. Und ich war noch 19 Jahre alt und ich musste das mit dem Ersten, das ist der Kopf von, also an dem Tisch, das ist der Kopf von Mama, das ist der Bein, das ist der falsche Bein, die Farbe passt nicht, das ist der Arm, das ist nicht der Arm. Und ich war so zerbrochen und ich war so verbittert. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir, ich wusste gar nicht, wohin mit der ganzen Welt, ich wusste gar nicht, wohin mit Gott, mit dem Täter, mit dem ganzen Moslem, mit mir selber. Ich war überfordert mit dem Ganzen. Ich habe meine Mama geliebt. Ich habe meine Mama überall geliebt. Meine Mama war etwas kürzer als ich so. Mama war mollig und sie war mein Heimat. Also wir waren beste Freunde. Sie war ich bin abends von der Arbeit nach Hause gekommen und bevor ich irgendwas gemacht habe, bin ich immer zu Mama ins Bett gegangen, habe sie geküsst, habe sie gestreichelt, hat mich gestreichelt, nahm mein Kind, bist du zu Hause, und habe sie immer ausgelacht, habe gesagt, ich bin noch unterwegs. Und wir waren richtig, richtig Freunde miteinander. Und an einem Abend habe sie verloren. Und diese Verletzung in meinem Herz, die hat mich wahnsinnig gemacht. Ich bin manchmal mit dem Motorrad mit höchster Geschwindigkeit gefahren, dass ich mir den Tod gewünscht habe. Aber ich wollte mich selber nicht umbringen. Ich wollte mich umbringen, weil Mama immer gesagt hat, das ist eine große Sünde. Aber ich wollte gar nicht leben. Ich hatte gar keine Lebenslust mehr. Ich hatte gar keine Freude mehr. Ich dachte, das Leben ist sowas von Scheiße. Die braucht man eigentlich gar nicht. Also ich habe Ich habe ein einziger Interviews gegeben in einem arabischer, ägyptischer Präsident gegeben und hat den Islam in Frage gestellt, hat gesagt, was man uns antut. Das steht alles in dem Koran. Hier und da und hier und da und hier und da. Und hat das offen kritisiert. Und das hat vielen Menschen gar nicht gut gefallen, dass ein junger Mann den Mund öffnet und das kritisiert. Ich wurde mit dem Tod bedroht und ich hatte genau 3 Tage Zeit gehabt, entweder zum Islam konvertieren zu müssen oder Kopf ab. Kopf ab fand ich viel zu schade. Zum Islam zu konvertieren ist keine Option. Ich musste untertauchen, ich musste fliehen. Wenn ein Deutscher oder wenn jemand mit einem gültigen Visum von Ägypten nach Deutschland kommen möchte, braucht 4 Stunden mit dem Flugzeug. Mein Weg hat von Ägypten nach Deutschland 14 Tage gedauert. Ich bin nach Deutschland gekommen und habe gedacht, ich bin nach München gekommen. Habe gesehen, die Leute begrüßen sich auf der Straße mit Grüß Gott, Grüß Gott. Und ich dachte, Halleluja. Ich bin in ein christliches Land angekommen. Bis ich in der Kirche reingekommen bin, habe gesehen, oh, hier kann man überall Kirchen bauen, aber wo sind die Christen? Und hat mein Herz auch gebrochen zu merken, ein Deutschland, ein christliches Land, wo ich davon ausgegangen bin, dass auch hier Gerechtigkeit herrscht. Ich bin nach Deutschland gekommen, habe Asyl beantragt. Mein Asylverfahren hat 7 Jahre gedauert. Ich habe Asyl beantragt 2014, September 2014. Ich wurde abgelehnt, weil erstens der Anschlag gegen unsere Kirche, zwar nicht gegen mich persönlich, sondern gegen unsere ganze Kirche. Also, ich war selber persönlich nicht betroffen. Als ich mit dem Tod bedroht worden bin, die Täter haben mir kein Bescheid gegeben. Sie haben mir nichts schriftlich gegeben. Ich konnte das nicht schwarz auf weiß beweisen, dass ich mit dem Tod bedroht worden bin. Diese Behauptung, was ich behauptet habe, kann jeder. Deswegen zählt das nicht. Und auch der Übersetzer, der Segner, der für mich übersetzt hat, war auch Muslim. Und was ich übersetzt habe, was ich gesagt habe, hat er das auf ganz, ganz runtergestuft übersetzt. Er sagt, ich wurde mit dem Tod bedroht und er übersetzt, ich wurde beleidigt. Und dann wurde ich abgelehnt und mein Asylverfahren hat von 2014 bis 2021 gedauert. 7 Jahre war ich in Unsicherheit. 7 Jahre wusste ich nicht mal, soll ich Deutsch lernen oder nicht? Bleibe ich hier oder nicht? Soll ich mein Zeugnis anerkennen lassen oder nicht? Soll ich nach einem Job suchen oder soll ich einfach schwarz arbeiten, um Geld zu verdienen, und wenn ich sowieso abgeschoben werden soll, dann kann ich zu einem anderen Land fliehen und da Asyl beantragen. Was mache ich mit meinem Leben? 7 Jahre saß ich im Asylheim und habe wirklich mit Gott gehadert und habe Gott wirklich gehasst. Und habe immer mit Gott geschimpft, habe ihm gesagt, man hat uns immer in der Kirche gesagt, dass du ein liebevoller Gott wirst. Und guter, liebevoller Gott, und also liebvoll wärst, wo ist deine Liebe hingeblieben? Gefällt dir meine Nase nicht? Gefällt dir mein Ohr nicht? Was hast du gegen mich? Also, du hast erlaubt, dass wir sterben. Du hast erlaubt, du hast mir meine Mutter weggenommen. Du hast mir meine Schwester weggenommen. Du hast meine Familie von mir weggenommen. Und jetzt hier nach, als ich jetzt Asyl beantragt habe, warum bekomme ich kein Asyl? Warum bekommen alle anderen Leute Asyl, aber warum ich nicht? Was hast du wirklich, was würdest du gegen mich? Also, was gefällt dir an mich nicht? Und ich wusste auch gar, also je mehr ich Gott gefragt habe, warum, Das hat mich selber auch fertig gemacht. Das hat mich auseinandergenommen. Das hat mir kein einziges Mal Trost gegeben. Und ich konnte nicht viel machen. Und ich habe in einem Asylheim gewohnt mit vielen anderen Männern. Manche haben geraucht, manche haben gekifft, manche haben ihre deutsche Freundin geholt und sie wollten Spaß haben in dem Zimmer. Und ich hatte keine andere Möglichkeit außer jubeln. Und ich bin oft gejuckt und ich bin oft, ja, ich bin das für den Marathonläufer geworden. Aber ich konnte nicht viel machen außer laufen. Und manchmal bin ich im Wald gelaufen und einfach meine Ohren zugemacht und ganz, 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 ganz laut geschrien. Und ich wusste gar nicht, wohin mit dieser Wut in mir. Bis ich einmal Gott im Wald gefragt habe, wozu? Wozu soll der ganze Scheiße? Wozu soll der ganze Mist? Also du hast es erlaubt, aber wozu? In der Bibel steht, alles dient zum Besten von denjenigen, die Gott lieben und wir haben Gott geliebt. Aber warum? Wozu soll das jetzt sein? Und Gott sagt zu mir wirklich, warte, warte. Und wenn ich euch wirklich eine Sache sagen kann, ich hasse warten. Ich hasse warten unglaublich. Also wenn wir was bestellen, ich möchte das auf Bestellung drücken und ich wünsche mir, dass der Busbote klopft. Passiert nicht oft, aber ich hasse wirklich wortwörtlich warten. Und tatsächlich, dieses Warten, was Gott von mir aufgefordert hat, hat er wirklich auch vollgebracht. Und dieses Warten hat er wirklich erfüllt. Ein paar Jahre später schickt mir Gott wirklich eine Frau, die den Namen meiner Mutter und meiner Schwester mit Vornamen trägt. Meine Mama war Lehrerin. Meine Frau ist Lehrerin. Meine Oma heißt Mathilda. Die Oma von meiner Tochter heißt Mathilda. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, unser Gott ist Gott der Entschädigung. Und ich bin gekommen, um euch zu sagen, Gott ist gut. Und ganz egal, was du in deinem Leben erlebt hast, Gott kann das verwandeln. Ganz egal, es ist nicht ganz egal, was du erlebt hast. Was du erlebt hast, hat beeinflusst deinen Alltag heute. Es ist wichtig, was du erlebt hast. Aber das hat nicht das letzte Wort.
Amen.
Gott hat das letzte Wort. Und ich bin wirklich heute Morgen gekommen, um euch zu sagen, Gott ist gut. Unser Gott hat einen Namen bei mir bekommen, und zwar Gott der Entschädigung. Gott sagt eindeutig, der Mensch kann grausam sein, noch grausamer als ein Tier. Aber er ist ein Gott der Entschädigung, ein Gott der Wiedergutmacher. Gott sagt, was wurde von dir weggenommen? Ich entschädige es dir, ich gebe es dir wieder zurück. Und dass Gott mir eine deutsche Frau schenkt, die aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Familie, alles ist komplett anders, schenkt, die den Namen meiner Mutter und meiner Schwester mit Vornamen trägt. Das ist ein Zeichen vor Gott. Eine Sache erzähle ich euch, die ich wirklich auch noch kein einziges Mal im Zeugnis erzählt habe, weil es wirklich neu ist. Mary, meine Schwester, das ist Mary. Also der Anschlag ist schon seit 11 Jahren. Ich habe von ihr kein einziges Mal geträumt. Ich habe manchmal von Mama geträumt und der nächste Tag war richtig, richtig scheißer Tag auf mich und ich habe so viel geweint, bis es nicht mehr geht. Aber von Mary habe ich kein einziges Mal geträumt und ich war so innerlich nicht glücklich. Und habe immer gefragt, Theresa, Mary, bist du irgendwie sauer auf mich? Bist du enttäuscht von mir? Warum darf ich von dir kein einziges Mal träumen? Und tatsächlich, vor 7 Monaten habe ich das erste Mal von Mary geträumt. Und ich habe von Mary geträumt, dass Mary sagt, Hero, wein nicht, wein nicht. Und Ich war auf einer anderen Seite von der Straße und sie ist auf der anderen Seite und dann gib mir ein Kind, schick mir ein Kind so und sag, geh zu Papa. Und ich konnte mit diesem Traum gar nicht an was empfangen und ich dachte, Mary im Traum, sie ist auf einer Seite und ich bin auf einer Seite und sagt mir, wein nicht, Kiro, wein nicht und schick mir ein Kind so. Ich konnte gar nichts damit wirklich gar nicht anfangen. Und dann, am nächsten Tag kommt meine Frau runter, hat meine zweite Tochter auf den Arm und meine Tochter gibt mir einen Schwangerschaftstest. Und ich denke, was nehme ich den Schwangerschaftstest? Und ich habe doch keinen Kaffee getrunken. Und ich habe den Schwangerschaftstest in der Hand und ich wusste, was soll ich damit? Und dann gucke ich, ja, zwei Striche darauf. Ja, und jetzt? Und meine Frau sagt, Hiro, wir bekommen ein drittes Baby. Und dann hat das zum ersten Mal bei mir gemacht, Klick gemacht und habe verstanden, unser Gott ist wirklich ein Gott der Entschädigung. Und ein Gott gibt in Überfluss. Ganz egal, was dir wirklich angetan worden ist, Gott kann aus Krummel Kuchen machen. Gott kann aus Asche Häuser bauen. Gott hat mein Leben verwandelt. Das Leben von der jungen Frau hat Gott auch verwandelt. Gott kann auch aus deinem Leben was machen. Gott hat 12 Menschen gebraucht. Oder Jesus hat 12 Menschen gebraucht, um die ganze Welt auf den Kopf zu stellen. Und wir sind Nachfolger Jesus. Wir haben die Kraft, wir haben die Vollmacht, was zu bewirken. Wir sind Salz der Erde. Geh und sei Salz, wo du bist. Geh und sei Licht für die Erde, wo du bist. Und als Jesus das gesagt hat, sei Licht, das war nicht eine leichte Aufforderung. Damals, ob man überhaupt, damals, als man Licht gemacht hat, da musste man Öl gewinnen. Und Öl mit einem Öllampe, um überhaupt Licht zu erzeugen. Und das ist kostet Arbeit, das ist Anstrengung. Aber wir sind berufen als Christen, dieses Licht in der Welt zu sein und dieses Salz. Und das können wir. Und das können wir nicht, weil wir ganz, ganz toll sind. Oder das können wir nicht auf unsere Schulter klopfen und sagen, wir schaffen das, weil wir sind fromme Christen. Gott kürzt immer unsere Frömmigkeit. Gott hat Interesse an unser Herz, an einer Beziehung. Und ich liebe diese Begegnung mit Gott. Ich finde, dieser Spruch, das habt ihr ganz, ganz toll ausgesucht. Wirklich danke dafür. Begegnung mit Gott ist richtig schön. Wie begegnest du Gott? Wie offen bist du dafür? Ich spiele unglaublich gerne Schach. Ich habe mit jemandem neulich, also wollte ich mit ihm Schach spielen und er fragt am Anfang so, und bist du gut? Und er sagt mir immer, meine Antwort ist, ich bin Anfänger. Und ich weiß schon, ich kann gut Schach spielen, okay? Aber es ist immer meine Antwort, ich bin Anfänger. Und der Typ sagt zu mir, ich habe 4 Bücher über Schach gelesen. Und ich dachte, oh, von Lesen, alleine vom Lesen, da würdest du nicht viel meistern können heute. Und tatsächlich, wir haben zusammen gespielt und ich habe gewonnen. Meine Gedanken waren, wir können vieles über Gott wissen. Wir können in der Bibel viel lesen und wir können viel wissen. Aber wir sind mit einer Begegnung, mit einer echten Begegnung. Meine Tochter fragt mich, Papa, wo ist Jesus? Und meine fromme Antwort war, im Himmel. Dann schweigt sie eine Sekunde und dann sagt sie zu mir nachher, also wenn ich im Kindergarten bin, dann ist er nicht bei mir, oder? Und dann musste ich mich selber reflektieren und musste sagen, nee, er ist nicht im Himmel, er wird in deinem Herz. Und ganz egal, wo du hingehst, er ist mit dir. Meine Lieben, weißt du, dass du wirklich Gott in deinem Herz trägst? Weißt du das? Wenn wir das wirklich wissen und dass wir wissen, das zu schätzen, laufen wir mit einer anderen Haltung. Viele Freunde fragen mich, Kiro, du hast immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Woher hast du dieses Lächeln? Und das war mir gar nicht bewusst, bis ich wirklich verstanden habe, ich kann so viel tiefer fallen. Aber ich kann nicht da tiefer fallen, als er mich wirklich empfangen kann. Und das gibt uns, das gibt mir voll der Hoffnung. Ich bin auf fester Boden. Deutschland kann wackeln, Politik kann wackeln, Europa kann wackeln, aber mein Gott steht fest. Ein Handwerker war bei uns zu Hause und hat versucht, ihn zu evangelisieren. Und dann sagte er zu mir, wenn Deutschland mir nicht helfen kann, dann kann mir auch kein Gott helfen. Und ich fand auch seine Aussage richtig interessant. Deutschland wird großmächtig. Aber Deutschland besteht aus Menschen, die den Politik machen. Menschen machen Fehler. Aber unser Gott macht keinen Fehler. Gib wirklich dein Gott die Kontrolle deines Lebens und lass ihn fahren. Und kannst du gerne als Beifahrer sein und ihm sagen, hab die Steuer, ich vertraue dir. Und lauf ohne Angst. Ich sehe wirklich viele Menschen laufen mit krummer Rücken und gebrochenes Herz. Und dieses krummer Rücken, es steht uns wirklich als Christen gar nicht. Also sind wir gar nicht schön, wenn wir mit krummer Rücken so laufen. Wir sind gemacht, um mit gerader Rücken zu laufen, weil unser Gott steht nicht mehr auf dem Kreuz. Er hat wirklich der letzte Feind der Menschen besiegt und er ist auferstanden. Ich habe jahrelang tatsächlich den Täter gehasst, der meine Mutter und meine Schwester ermordet hat. Ich habe wirklich ihn, total gehasst. Der Mann war tot, aber ich habe ihm tausendmal noch mehr den Tod gewünscht. Und mit der Zeit hat er wirklich an meinem Herz gearbeitet. Und ich habe den Mann total verziehen. Und ich bitte ihm auch wirklich tagtäglich, dass Gott auch ihn verzeiht und dass Gott mit ihm auch Erbarmen hat. Und Gott hat dieses Herz auch von Muslimen bei mir verwandelt und dass ich sie nicht mehr hasse, sondern dass ich auch wirklich vor sie Liebe entwickelt habe und dass ich anstatt auf den Mann total wütend war. Ich denke die ganze Zeit, der arme Mann, er hat seinen Allah so sehr geliebt, dass er wirklich, sein Leben war ihm nicht wichtig, sondern Allah war ihm an der ersten Stelle und er ist mehr oder weniger auch ein armer Typ, ein armer Würstchen, mehr nicht. Und mittlerweile, schon seit Januar 2023, laden wir, meine Frau und ich, viele Muslime zu uns ein, viele Christen, Halbchristen, atheistische Nachbarn, und wir machen mit denen Gebetfrühstück. Wir frühstücken wir alle gemeinsam an einem Tisch. Manchmal haben wir 40 Personen bei uns im Wohnzimmer. Gott gibt meiner Frau Geduld. Und da gibt ihr Erbarmen mit mir. Haben wir wirklich manchmal 40 Personen, machen wir Lobpreis. Meine Frau kann wie Marit Gitarre spielen. Ich kann Musik hören, ich kann keine Musik machen. Wir frühstücken gemeinsam, wir machen Lobpreis, wir lesen in der Bibel gemeinsam und wir reden darüber, was dieses Text, was vor 2000 Jahren geschrieben worden ist, was das mit unserem Leben heute zu tun hat. Und wir versuchen, das im Alltag zu nutzen und das auch zu realisieren und auch Gottes Liebe, die wir in der Bibel bekommen haben, das auch an andere Leute weiterzugeben. Und Gott hat auch an unser Herz auch weitergearbeitet und meine Frau und ich, wir missionieren auch auf Social Media und wir versuchen, kleinen Impuls, kleinen Shorts zu machen und die auch auf Social Media zu posten, um auch andere Leute zu erreichen. Wer hat von euch ein Handy? Wer hat von euch Account auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok? Junge Leute? Ja? Perfekt. Dann könntet ihr uns auch gerne folgen und da unsere Mission auch da unterstützen. Wenn ihr sagt, wir wollen auch das Projekt auch finanziell unterstützen und wir wollen das auch gerne nicht nur mit Folgen, sondern auch mit finanziell unterstützen. Ich habe euch eine kleine Visitenkarte mitgebracht. Da steht unten eine PayPal-Adresse. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, könntet ihr es uns da gerne überweisen oder mir nachher Bar geben oder was auch immer. Ja, dafür brennen wir und ich bewundere wirklich dieses Gott, der Ich bewundere tatsächlich dieses Gott, der zerbrochener junger Mann verwandelt hat zu jemand, der durch die Gegend läuft und von seiner Güte erzählt. Ich empfinde mich selber als ein Clown. Und ich finde, Gott ist humorvoll. Das ist Gott so humorvoll, dass er einen Clown nutzt, um zu seinen Kindern was zu sagen. Letztes Jahr durfte ich 44 Mal Zeugnis geben. Und ich denke wirklich, ein Flüchtlinger, junger Mann, der 10 Jahre in Deutschland, nach Deutschland gekommen ist, dass Gott ihn nutzt, um zu seinen Kindern zu sprechen. Ich empfinde es als höchster Privileg, also höchste Art von Privileg. Ich fühle mich privilegiert. Und ich möchte dich heute ermutigen, dir wirklich fragen, was willst du von meinem Leben? Du hast ja den Ägypter nicht mehr gesegnet als ich. Ich kämpfe mit dir, Gott, und sage, womit hast du mich gesegnet? Einer ist vor Lehren gesegnet, Andreas. Einer ist vor barmherziger Mama und eine Frau mit Herz vor vielen Kindern. Die ist eine Mama. Sie ist gesegnet, vor Mama zu sein und Missionar zu sein und Musik zu machen. Frag Gott. Wenn wir gleich Musik machen, schau auf das Kreuz und sag zu ihm, womit hast du mich gesegnet? Zu lehren, zu lieben, zu geben, fröhlich zu sein, Gastgeber zu sein. Du hast ja den kleinen Ägypter nicht mehr gesegnet als ich, aber vielleicht ist dir noch nicht bewusst, was er dir wirklich, womit er dir gesegnet hat. Was ist dein Talent, was er dir anvertraut hat und womit konntest du ihm dienen? Amen.